Hallo, hier ist wieder der Podcast Edelplausch aus München. Es gibt eine neue Folge. Kein Weihnachtspodcast heute. Leider. Aufgrund von Selbsterlebten in meiner Jugend denke ich heute über die immer brutaler werdenden Körperverletzer nach. Eine Zufallsbegegnung stürzt zwei Familien ins Unglück. Das kommt im Leben vor, sagen die einen. Das ist nicht hinnehmbar, sagen die anderen. Jeder sollte sich mal vorstellen, es geschehe ihm. Es ist zu jeder Zeit ein großes Leid, einen geliebten Menschen plötzlich zu verlieren. Aber wegen des Familienfestes Weihnachten ist die Lücke noch unerträglicher, wenn das überhaupt noch geht. Dieses elendige, machohafte und geltungssüchtige Auftreten junger Männer ist mir seit meiner Jugend ein furchtbarer Stachel im Fleisch. Es ist richtig. Sie kommen in der Regel aus prekären, schwierigen Familienverhältnissen. Es ist richtig, sie haben dem zur Folge eine höhere Gewaltaffinität. Es ist richtig, sie fühlen sich als Underdogs und müssen Stärke vor den anderen Gruppenmitgliedern beweisen. Es ist aber auch richtig, weder durch diese Richtigkeiten noch durch andere Umstände ist es zu entschuldigen, einen Menschen totzuschlagen und seinen ihm helfenden Freund schwer zu verletzen. Diese Typen gab es schon immer. Ich war 17 Jahre alt und mit meiner Freundin und einem Freund auf einer Kirmes in Dortmund. Fahrgeschäft, Stones-Musik. Bei dem Freund standen in der kommenden Woche Abiturprüfungen an. Eine Gruppe um einen hochgewachsenen, im Nadelstreifenanzug steckenden, machohaften Kerl kam uns entgegen. Ein provozierender Blick, wir ignorierten ihn. Der Nadelstreifenschläger schubste unseren Freund und tat so, als würde er angegriffen. Das Folgende kann sich jeder vorstellen. Leider mussten wir uns das auch nur vorstellen, denn die Tat geschah irgendwo im Dunkeln, da unser Freund, angehender Sportstudent, dachte, er könne entkommen. Klappte leider nicht. Schwere Gehirnerschütterung. Abitur gelaufen. Gott sei Dank konnte er die Prüfung nachholen und bestand sie auch. Wir identifizierten den einschlägig bekannten Kerl. Vor Gericht saß er schweigend, grinsend, ohne Anwalt, mit Vater und kleinem Bruder neben sich. Er dachte wohl, niemand hat die Tat gesehen und Familie macht immer einen guten Eindruck. Hätten wir, meine Freundin und ich, nicht so ausführlich die Provokationen beschreiben können, und wäre der Staatsanwalt nicht ein Bekannter gewesen, wäre der Schläger lachend rausgegangen. So wurde er verurteilt. Auch er, ein junger Mann aus dem Glasscherbenviertel, auch er hatte seine Bewunderer immer um sich und strotzte vor Geltungssucht. Laut Mediziner gab es einen Schlag auf den Kopf mit einem mit Sand gefüllten Schlauch, ohne sichtbare Verletzung. Aber auch ohne Todesrisiko, kein Schläfenschlag. Der Schläfenschlag, der wird heute praktiziert. Zusätzlich noch Tritte gegen den Kopf, sobald das Opfer auf dem Boden liegt. In welcher Welt leben wir eigentlich? Wollen die heutigen Schläger Totschläger sein? Vor 10 Jahren schlugen in München an einem S-Bahnhof Jugendliche einen Mann tot, der anderen Jugendlichen Schutz vor ihnen geben wollte. ebenfalls in München, traten zwei junge Männer auf einem U-Bahnsteig einem von ihnen zu Boden gebrachten 70-Jährigen so lange mit dem Fuß gegen den Kopf, bis er bewusstlos wurde. Er hatte sie vorher in der U-Bahn gebeten, das Rauchen zu unterlassen, sich also an die Regeln zu halten. Das wäre zu Lasten der Ehre der ach so männlichen Ermahnten gegangen. 2012 wurde in Berlin ein asiatischstämmiger junger Mann totgeschlagen, der lediglich versucht hatte, einen Streit zu schlichten. Der Haupttäter trat dem am Boden liegenden derart heftig gegen den Kopf, dass er an einem Blutgerinnsel starb. 2016 wurde ein 17-Jähriger im Bonn-Bad Godesberg mit einem heftigen Faustschlag gegen die Schläfe zu Boden gebracht und sein Kopf anschließend wie ein Fußball traktiert. Ausholen und Schuss. Er starb. Blutgerinnsel wegen Vorschädigung hieß es. Jedoch sagte der Rechtsmediziner sehr deutlich, der Schlag gegen die Schläfe ist auch ohne Vorschädigung tödlich. Was unterscheidet diese und die vielen anderen Fälle von dem Fall, den ich erlebt habe? Eine nie dagewesene Brutalität, eine nie dagewesene niedrige Hemmschwelle zur tödlichen Gewaltanwendung. Es muss ein ungeheurer Hass in diesen Menschen stecken. Auf wen? Auf was? Man liest in diversen Medien, sie seien abgehängt, von der Gesellschaft ignoriert, Verlierer oder auch psychisch krank. Und wir sind alle schuld. Sie haben Hass auf uns, weil sie keine Aufstiegschancen hätten, nicht respektiert würden. Wir züchten uns also selbst unsere Totschläger heran. Oskar, der Nadelstreifenschläger von damals, dem ging es nicht schlecht. Er war der Boss im Viertel, hatte eine sehr hübsche Freundin, Geld für diese Anzüge gab den Gentleman-Gangster. Gefährlich, aber aufregend. Warum sollte er sich in der Schule bemühen oder gar eine Lehre beginnen und ein Niemandsein von anderen herumschikaniert werden? So viel zu den armen, benachteiligten, kranken Prüglern ohne Schulabschluss. Heutiges Abgehängtsein ist kollektive Nostra Culpa von uns Deutschen. Laut Medienberichten zumindest. Hinzu kommt jetzt noch ein schmerzvolles Zucken bei Bekanntwerden, die Täter haben Migrationshintergrund. Lamia Kador, Kolumnistin bei t-online.de, widmet in ihrem Artikel zu der Tat drei Viertel des Textes den Anschuldigungen, die Deutschen seien üble Rassisten, um im letzten Viertel kleinlaut zuzugeben, Jugendliche aus Zuwandererfamilien sind zum Teil anfälliger für Gewaltdelikte als andere Gleichaltrige. Welche Zuwandererfamilien? Koreanische, vietnamesische, französische oder englische? Und welche anderen Gleichaltrigen? Doch nicht etwa Deutsche? Vor 20 Jahren war ich mir mit einer Freundin bereits darin einig, dass die männlichen Halberwachsenen zweiter Generation mit Migrationshintergrund sehr aggressiv auftreten. Machohaft, frauenfeindlich, provozierend. Deutlich mehr als die anderen Gleichaltrigen, die sogenannten Bio-Deutschen. Zudem sprachen sie das sogenannte Kanakendeutsch, wie man damals sagte, also eine Mischung aus Deutsch und Türkisch, was für Schule und Bildung ein bisschen ungünstig war. Sie wirkten auch sehr wütend. Nur sie richteten damals ebenso wie heute ihre Wut in die falsche Richtung. Denn die Familienstruktur ist sehr günstig für Integration und Bildungschancen und deren Ehre ist heilig. Der Patriarch bei eigener Meinung oder Widerworten des Nachwuchses gewalttätig. Ahmad Mansur spricht sehr deutlich über die gefährliche Erziehung in den muslimischen Familien. Ist er auch rassistisch, diskriminiert seine eigene Religionsgemeinschaft? Er ist Moslem. Die 2010 verstorbene Jugendrichterin Kirsten Heisig wollte regelmäßig Austauschabende mit Eltern auffälliger, nach Mediensprache abgehängter Jugendlicher abhalten, vor allem derer mit Migrationshintergrund. Ein Versuch, die Integration besser hinzubekommen. Die wichtigsten Angehörigen kamen jedoch nicht. Die Väter. Und damit auch die Mütter nicht, nur die Funktionäre der Migrantengemeinden. Die Integration ist scheinbar gescheitert. Ohne Sprache keine Bildung, ohne Bildung keine Aufstiegschancen. Also prügeln sie weiter, provozieren, damit Wut und Hass kanalisiert werden können. Schuld sind sowieso, wie immer, die Deutschen. Die Professionalität der Schläge, das Traktieren des Kopfes ist besonders auffallend. Ein juristisch bewanderter Autor von Spiegel Online behauptet, der Täter konnte nicht wissen, dass der Schlag töten würde. Und daher ist der Totschlagvorwurf falsch. Also erstens, der Täter von Augsburg scheint wegen Körperverletzung vorbestraft zu sein. Er hat also geübt. Zweitens, der Schlag gegen die Schläfe ist einer der gefährlichsten und auch dafür bekannt. Nicht nur bei den Taekwondo-Kämpfern. Der Täter in Bad Godesberg 2016, ach wie der Teufel es doch einfach so will, mit Migrationshintergrund, streckte den 17-jährigen anderen Gleichaltrigen auf dieselbe Art nieder, wie jetzt der 49-jährige Augsburger getötet wurde. Heftig gegen die Schläfe. Diese geübten Schläger wissen sehr gut, was sie tun. Das Traktieren des Kopfes ist sowieso per se immer lebensbedrohlich. Perspektivlosigkeit treibe diese Jugendlichen in die Rangeleien. Sie hätten andere Wertvorstellungen, die wir mehr respektieren sollten. Diese Statements kursieren auch in den sozialen Netzwerken, wo alle sie wahrnehmen. Statements derer, die Menschen mit Migrationshintergrund nicht als normale Bürger mit Rechten und Pflichten ansehen, sondern als besonders schützenswerte Art betrachten. Und dieser verzeiht man auch die gröbsten Vergehen. Das kommt gut an. Verhaltensänderung überflüssig. Mehr Bildung geht doch auch so. Mit Schlägern Respekt verschaffen. Geld verdienen, mit Drogen verticken und so weiter. Die Deutschen sind dann an allem schuld. Die Täter sind jetzt also gefasst. Das Schlagziel war wieder der Kopf. Der Täter wusste, wie gefährlich das sein kann. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht könnte man, außer ihn zu bestrafen, jetzt endlich mal damit anfangen, gegen die Ursachen dieser Gewalt vorzugehen. Den Mangel bei den Aufstiegschancen dieser Klientel kann man mit Integrationsarbeit in den Zuwandererfamilien deutlich vermindern. So wie es Ahmad Mansur seit Jahren in seinen Projekten versucht. Den kann man doch zum Beispiel mal als Berater befragen. Oder sollen noch mal 10 Jahre ins Land gehen? Die nächste Generation ist dann noch brutaler. Okay, jetzt ist Schluss, bald ist Weihnachten. Meinen Hörern wünsche ich ein friedliches, ruhiges Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2020. Ohne weitere Katastrophen in den Nachrichten. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.